NDR Info. Themen des Tages.
Rot-Rot abgewählt, die AfD auf Platz 1. So würde die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern aussehen, wenn diesen Sonntag gewählt würde. Und wir schauen gleich auf die aktuellen Umfragewerte und haben die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gefragt, was sie dazu sagt und ob über das Erstarken der AfD auch beim Treffen der ostdeutschen Ministerpräsidenten gesprochen wurde. Denn das ist ja nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern der Fall. Dann besprechen wir mit einem Konjunkturforscher das aktuelle Herbstgutachten, laut dem auch für dieses Jahr nur ein mageres Wachstum von 0,2% vorausgesagt wird. Welche Strukturreformen helfen könnten, das klären wir gleich. Und warum in Hamburg heute Nacht Militärkolonnen unterwegs sind. Ich bin Janine Albrecht, hallo. Wir fangen aber in Mecklenburg-Vorpommern an, wo laut Infratest DIMAP ein Trend fortgesetzt wird, der jetzt schon seit 2 Jahren anhält. Die AfD bekommt laut der vom NDR beauftragten Umfrage die meisten Wählerstimmen. Friederike Hoppe mit den Zahlen.
Wären am Sonntag Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, käme laut aktueller Umfrage die Regierungspartei SPD nur noch auf 19%. Die AfD würde mit 38% klar gewinnen, abgeschlagen die anderen Parteien. Verglichen mit der letzten Umfrage aus dem Januar gibt es Zuwachs nur bei der AfD und den Linken. Der AfD-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Leif-Erik Holm tritt bei der Landtagswahl 2026 als Direktkandidat in Schwerin an.
38%, das heißt auch, wir sind Regierung im Wartestand. Und da wollen wir auch hin nach der Landtagswahl. Ganz, ganz wichtig, wir müssen dieses Land regieren. Die Bürger wollen einen Politikwechsel. Nach 27 Jahren SPD-Regierung wird es Zeit.
Henning Herbst, Landesvorsitzender der Linken aus Greifswald, hat die Sorgen der Menschen im Blick.
Wir hören den Menschen zu an den Haustüren. Und was dabei sehr schnell ersichtlich wird, ist, dass es die Alltagssorgen sind, die die Menschen beschäftigen. Bezahlbare Miete, Heizungskosten, die teuren Lebensmittel im Supermarkt. Und genau da wollen wir ansetzen, genau das wollen wir lösen.
Unverändert sind die Hälfte der Menschen mit der Arbeit der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, SPD, zufrieden. Gefolgt von ihrer Stellvertreterin Simone Oldenburg von der Linken. Mit der Arbeit des Fraktionsvorsitzenden der AfD, Nikolaus Kramer, sind 14% zufrieden. Die Umfrage, ein repräsentatives Stimmungsbild aus Mecklenburg-Vorpommern, das sich auch heute in Hagenow widerspiegelt.
Ich glaube, es ist auch viel Unwissenheit, dann einfach die AfD dann auch zu wählen.
Im aktuellen Programm, was die AfD voranbringt, sage ich mal, ist das, glaube ich, im Interesse vieler Leute hier.
Tragisch, tragisch für Mecklenburg. Trotz Wohlstand wählen wir keine Volkspartei.
Gewählt wird in einem Jahr, am 20. September 2026.
Es ist jetzt nicht total überraschend, was bei der Umfrage herausgekommen ist. Aber was sagt dazu die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig? Das konnte ich die SPD-Politikerin am Nachmittag fragen.
Wir nehmen das sehr ernst, aber ich nehme eben auch in der Bevölkerung schon länger wahr, dass es vor allem mit der Bundesregierung eine hohe Unzufriedenheit gibt. Das haben wir in der Bundestagswahl gesehen. Da hat die AfD 35% erzielt und erschreckend ist, dass, obwohl die neue Bundesregierung jetzt losgelegt hat, die Zahlen ja weiter gestiegen sind. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, dass aus dem Bund jetzt gute Entscheidungen getroffen werden, insbesondere zum Beispiel im Bereich der Energiepolitik. Und für mich als Ministerpräsidentin gilt es, wir haben im nächsten Jahr Landtagswahl, da kommt es dann auf MV an. Da geht es dann darum, wer dieses Land weiter stabil führt. Und dafür stehe ich für eine stabile, verlässliche Regierung. Und klar ist auch, dass auch wir liefern müssen. Das tun wir im Bereich Wirtschaft. Wir haben Wirtschaftswachstum. Wir investieren sehr viel in Bildung. Das ist den Menschen auch ein wichtiges Thema. Und am Ende muss jeder wissen, dass die AfD eben auch sehr bedrohlich für die Stabilität unseres Landes ist.
Auf das, was Sie sich auch von der Regierung wünschen, von der Bundesregierung, schauen wir gleich. Sie haben sich ja mit Ihren ostdeutschen Kollegen auch heute getroffen. Sie sagten gerade, bei der letzten Bundestagswahl, da waren es 35%. Aber es ist ja auch schon so, dass im September 2023, seitdem die AfD schon auf Platz 1 liegt in Ihrem Bundesland, das sind jetzt 2 Jahre. Wann und wie wollen Sie dagegen angehen?
Ich arbeite jeden Tag sehr hart dafür, dass wir in den wichtigen Themen Wirtschaft, Bildung, sozialer Zusammenhalt vorankommen. Und es ist aber auch bekannt, und darauf weisen alle ostdeutschen Ministerpräsidenten hin, dass die Stimmungslage gerade in den ostdeutschen Ländern teilweise auch sehr frustriert ist. Und Sie haben völlig recht, das geht ja schon länger. Und wir sehen ja, dass es jetzt bei den NRW-Wahlen auch im Westen ankommt, sodass es nicht nur ein ostdeutsches Problem ist. Und dieses Vertrauen, was in den letzten Jahren die Bürgerinnen und Bürger verloren haben, müssen eben alle wieder zurückgewinnen. Und ich habe 21 die Erfahrung gemacht, dass wir unsere Umfragewerte noch im Mai 21 sehr schlecht waren. Und am Ende haben wir die Wahl mit 39% gewonnen. Und deshalb bin ich auch sehr zuversichtlich, dass im nächsten Jahr, wenn es ganz konkret darum geht, wer soll Ministerpräsidentin bleiben, wer soll dieses Land führen, dass es dann uns gelingt, auch diese Wahl zu gewinnen. Aber bis dahin müssen auch wir weiter hart arbeiten für wichtige Themen, die ganz konkret bei den Menschen ankommen.
Zumindest mit Ihnen als Regierungschefin, da sind die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ja offensichtlich zufrieden. 50% sagen das in der Umfrage, 44% sehen das nicht so. Wie können Sie denn da auch Ihrer Partei, der SPD, helfen, dass die auch wieder beliebter wird?
Bei der Wahl im nächsten Jahr wird es ja genau darum gehen, welche Personen ist und bleibt Ministerpräsidentin oder wird es? Und darum geht es bei der Wahl im nächsten Jahr. Und deshalb bin ich sehr froh, dass trotz dieser insgesamt schwierigen Lage und Stimmung die Zufriedenheitswerte zu meiner Person stabil sind. Und trotzdem werde ich mich nicht darauf ausruhen, das ist ja völlig klar. Im Gegenteil, jeden Tag bin ich im Land unterwegs, jeden Tag arbeite ich dafür mit der Regierung, dass wir vor allem so in den Alltagsfragen der Menschen wirklich abliefern. Wir haben jetzt Wirtschaftswachstum, anders als in ganz Deutschland.
Aber warum kommt das bei den Menschen nicht an? Weil Sie auch gerade die Wirtschaft ansprechen. Mecklenburg-Vorpommern, anders als im Bundesland. Im ersten Halbjahr gibt es dort Wachstum. Mhm. Was muss denn passieren, damit auch die guten Dinge wieder bei den Menschen ankommen?
Für mich ist es wichtig, erstmal diese guten Dinge hinzubekommen und gleichzeitig viel vor Ort zu sein, darüber zu sprechen. Wir haben natürlich auf der anderen Seite gerade bei der AfD ja nicht mit einer Partei zu tun, die konstruktiv, kritisch nach besseren Lösungen ringt, sondern die AfD redet eben alles schlecht. Also sie schürt Hass und Hetze. Und genau darum geht es aber auch im nächsten Jahr. Da werden Bürgerinnen und Bürger entscheiden müssen, ob sie genau diese Gefahr für Stabilität, diese Hasshetze, dieses Chaos, was AfD stiftet, haben wollen, oder ob sie mit mir eine stabile, verlässliche Regierung haben wollen, die ganz konkret für die Menschen arbeitet.
Sie haben das gerade auch schon angesprochen. Natürlich ist Mecklenburg-Vorpommern da kein Einzelfall. Nordrhein-Westfalen, gerade die Kommunalwahlen haben es gezeigt. Und auch bei der Bundestagswahl, da war der Osten ziemlich blau, also die AfD sehr weit vorne. Sie haben sich heute getroffen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus den ostdeutschen Bundesländern bei Weimar. Auch Kanzler Merz, der Verteidigungsminister Boris Pistorius waren bei dem Treffen. Es sollte schließlich um die Themen Wirtschaft und Verteidigung gehen. Was fordern Sie? Sie haben es gerade schon angedeutet, und auch die anderen Regierungschefs aus den östlichen Ländern von der Bundesregierung.
Der Wirtschaft in ganz Deutschland muss es wieder besser gehen. Und es gibt vor allem einen Kostenpunkt, der definitiv runter muss. Das sind die Energiepreise. Und es ist ja schon längst so, dass wir im Osten, in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, billigen grünen Strom produzieren, aber er wird eben künstlich verteuert. Und das ist etwas, das hat schon weit vor mir Dietmar Woidke gefordert. Und sehen Sie, das ist genau so ein konkreter Punkt. Die Ministerpräsidenten in Ostdeutschland sagen, Leute, so geht es nicht. Wir produzieren den grünen Strom, unsere Leute haben die Belastung, aber wir haben hohe Strompreise. Und trotzdem guckt jede Bundesregierung zu. Die Bundesregierung unter Frau Merkel, unter Herrn Scholz und jetzt auch unter Herrn Merz. Und da müssen wir alle aufwachen. Man kann nicht immer staunen und stöhnen, dass die AfD immer stärker wird, wenn man nicht auf die, die noch das Vertrauen genießen und die auch ganz konkret auf Probleme hinweisen, wenn die nicht unterstützt werden. Und das Wichtigste für uns, dass es heute deutlich geworden ist, dass die Energiepreise in Deutschland sinken für die Bevölkerung und für die Wirtschaft.
Verteidigungsminister Boris Pistorius war auch dabei. Da ging es natürlich auch um Rüstungsstandorte. Wäre es nicht auch gut, wenn da auch mehr in Ostdeutschland produziert würde?
So, genau darum ging es heute. Wenn Deutschland schon so viel Geld ausgeben muss, und das ist leider notwendig, um mehr für die Sicherheit zu tun, dann ist es wichtig, dass diese Aufträge auch in Deutschland ankommen und auch in Ostdeutschland. Ich muss sagen, dass ich mich da als Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern nicht beschweren kann. Gerade unsere Werften, wo wir viele Arbeitsplätze haben, die sehr gut bezahlt werden profitieren von diesen Aufträgen in Wismar, in Wolgast. Aber weitere Aufträge, gerade in den anderen ostdeutschen Bundesländern, finden nicht statt. Und da ist es schon wichtig, dass der Kanzler auch mit den Rüstungskonzernen spricht, dass sie nicht nur die Aufträge alle bekommen können und das viele Geld, sondern dass sie auch verpflichtet sind, dafür zu sorgen, dass diese Aufträge in Deutschland gleichermaßen verteilt werden.
Und das sagt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig von der SPD. Wie können oder sollten die demokratischen Parteien auf das Umfragehoch der AfD reagieren? Dazu hat sich auch unser Landeskorrespondent für Mecklenburg-Vorpommern Gerd Wolf Gedanken gemacht.
NDR Info. Die Meinung.
Noch ein Jahr. Nehmen wir mal an, die Umfragen würden, so in etwa jedenfalls, zum echten Wahlergebnis für Mecklenburg-Vorpommern. Was lernen wir? Die AfD ist im Nordosten Volkspartei, sie erreicht Wählerinnen und Wähler überall in der Gesellschaft, auch weit jenseits der spinnerten Protestmilieus. Die SPD muss sich fragen, wo sie ohne Manuela Schwesig stünde, womöglich irgendwo einstellig. Grüne und FDP spielen kaum bzw. keine Rolle mehr. Linke und BSW können ihre Vergangenheit in der Landtagsopposition aufarbeiten. Ein gemeinsames Bündnis gegen die AfD wäre rechnerisch möglich, politisch aber eine Farce. Und jetzt, sogenannte Etablierte, schauen wir auf die Schlüsselrolle der CDU. Die aktuelle Infratest-Umfrage hat einen zuletzt positiven Trend gebremst. 13% sind popelig für eine Kanzlerpartei. Der Landesverband macht es sich einfach, wenn er die Gründe ausschließlich beim Hin und Her der Berliner Regierungspolitik sucht. Er hat nicht die Zeit, darauf zu warten, ob Wirtschafts- und Migrationswende irgendwann vorzeigbare Erfolge bringen. Von einer Momentaufnahme der Umfragen zu sprechen, die nicht aus der Bahn werfe, ist am Ende Politikrhetorik, die den Blick auf die Realitäten verstellt. Bleibt es bei den Ergebnissen der Meinungsforscher, steht die Nordost-CDU an einer Wegscheide. Nach rechts, zur Tolerierung eines AfD-Ministerpräsidenten womöglich, oder nach links, rein in ein kompromisstriefendes Bündnis auch mit der Linkspartei, was im Berliner Konrad-Adenauer-Haus ja noch immer als ein Mittelding zwischen Teufelspakt und Hexensabbat empfunden wird. 4 Landtagswahlen im nächsten Jahr. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bleiben Mehrheiten gegen eine starke AfD machbar. Aber womöglich beendet schon Sachsen-Anhalt, 14 Tage vor der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern, die strategische Ausschließeritis der CDU. Mit wem, wohin, spätestens im nächsten September müssen die Christdemokraten im Osten sich bekennen. Mit der Trendwende in den Umfragen hat für Mecklenburg-Vorpommern der Wahlkampf begonnen. 38% im Land können sich zurzeit vorstellen, eine Partei zu wählen, die ja völkisch-nationale Inhalte herauskübelt, die aber vor allem ansprechbar ist für alle, die Sorgen haben. Für alle links der AfD gilt jetzt: raus aus der Wohlfühlzone, rein ins Land. Angebote machen, Position beziehen, erklären, den öffentlichen Raum zurückgewinnen, kurzum kümmern. Wer regieren will, muss deutlich machen, dass das Land funktioniert. Er muss Lösungen haben für einen gerechteren Sozialstaat und gegen zu viel Bürokratie, für eine bessere Gesundheitsversorgung und gegen Zukunftsangst. Haben die Parteien die Kraft dazu? Auf www.cdu-mv.de finden sich für Oktober, November und Dezember keine Termine.
Soweit die Meinung.
Ein Jahr.
Soweit die Meinung von meinem Kollegen Gerd Wolf. In Mecklenburg-Vorpommern wächst die Wirtschaft. Darauf hat Ministerpräsidentin Schwesig gerade noch mal hingewiesen. Anders als die bundesweite Wirtschaft. Heute haben die führenden Wirtschaftsinstitute ihr Herbstgutachten vorgelegt. Sie erwarten in den kommenden 2 Jahren ein leichtes Wirtschaftswachstum. Das Gutachten, das 2-mal im Jahr erscheint, dient der Bundesregierung für ihre Haushalts- und Finanzplanungen als Vorlage. Was jetzt nötig ist, um die Konjunktur nachhaltig anzukurbeln, vertiefen wir gleich im Interview mit dem Konjunkturchef des IWH. Eines der Institute, die die Gemeinschaftsdiagnose vorgelegt haben. Vorher fasst Anne-Kathrin Mellmann die wichtigsten Punkte des Gutachtens zusammen.
Nach 2 Jahren schrumpfender Wirtschaft ist nun die Talsohle erreicht. So bringt es Geraldine Dani-Knedlik vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung auf den Punkt.
Die neue Bundesregierung setzt deutliche expansive Impulse in der Finanzpolitik, was dem Aufschwung nun Tempo verleihen dürfte.
Impulse, damit meint sie die milliardenschweren Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung. In ihrem gemeinsamen Herbstgutachten für die Bundesregierung erwarten Ökonomen führender deutscher Wirtschaftsinstitute ein leichtes Wachstum von 1,3% im kommenden Jahr und 1,4% im Jahr 2027. Im laufenden Jahr gibt es zwar keine Rezession mehr, aber nur ein Mini-Wachstum von 0,2%. Für die nahe Zukunft sieht Dani Knedlik:
Kräftig zulegen dürften dabei die Dienstleistungsbereiche, insbesondere im öffentlichen Sektor. Nur verhalten wird hingegen die Erholung im produzierenden Gewerbe ausfallen. Vor allem dürfte sich die Auslandsnachfrage nach deutschen Waren weiterhin nur schleppend entwickeln. Das ist nicht zuletzt auf die US-Zollpolitik zurückzuführen.
Donald Trump bremse sowohl die deutsche Exportwirtschaft als auch die gesamte Weltkonjunktur, befürchten die Ökonomen. Die deutsche Wachstumsschwäche wird aus ihrer Sicht nun kaschiert durch die Sondervermögen der Bundesregierung. Dabei brauche Deutschland nachhaltige Reformen, die den Wirtschaftsstandort langfristig stärken. In einem ganzen Katalog listen die Institute deshalb auf, was getan werden sollte. Unter anderem müssten die Sozialversicherungsbeiträge stabilisiert, Arbeitsanreize geschaffen und Investitionshemmnisse abgebaut werden. Gerade in Sachen Rente werde die Situation nicht nur nicht besser, sondern schlechter, sagt Stefan Kotz vom Kieler Institut für Weltwirtschaft und fordert Wachstumssignale in die richtige Richtung.
Wir merken ja jetzt schon, dass die Hoffnung, die auch in weiten Teilen der Wirtschaft geschöpft wurde mit dem Regierungswechsel, sich schon wieder deutlich eingetrübt hat. Nicht zuletzt bei den Geschäftsklimazahlen sehen wir das ja. Und ohne ein solches Paket klarer standortstärkender Reformen dürften eben auch die finanzpolitischen Impulse früher oder später verpuffen.
Fazit der Ökonomen: Wachstum ja, aber auf tönernen Füßen. Gefragt sind nun echte Strukturreformen.
So also die Diagnose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute. Dazu gehört auch das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Und ich konnte mit dem IWH-Konjunkturchef Oliver Holtemöller über das Herbstgutachten reden, in dem der Politik, wir haben es gerade gehört, auch Vorschläge gemacht werden, wie die Wirtschaft wieder angekurbelt werden kann. Und ich wollte wissen, wo er gerade das größte Problem, den größten Hemmschuh sieht, weshalb die Konjunktur in Deutschland einfach nicht wieder richtig Fahrt aufnimmt.
Ja, so einfach ist es leider nicht. Wenn wir den einen wichtigen Faktor kennen würden, dann könnten wir den auch schnell beheben. Aber wir haben eine ganz schwierige Gesamtgemengelage. Wir haben negative Einflussfaktoren auf die deutsche Wirtschaft vom außenwirtschaftlichen Bereich. Denken Sie an die Zölle, denken Sie an die zusätzlichen Verteidigungsausgaben, die notwendig sind aus außenpolitischen Gründen. Dann haben wir lange schon bekannt den demografischen Wandel, der das Arbeitskräfteangebot eben beeinträchtigt. Und dann haben wir auch noch steigende Sozialversicherungsbeiträge, auch im Zusammenhang mit der Alterung. Also das eine große Problem, das man mal schnell beheben könnte, das gibt es leider nicht.
Die Bundesregierung, die versucht jetzt mit einem saftigen Investitionspaket von 500 Milliarden Euro dagegen anzuwirken. Das Ganze hat eine Laufzeit ja von 12 Jahren. Wir haben schon oft darüber gesprochen, aber jetzt auch noch mal mit Blick auf das Herbstgutachten. Welche Rolle spielt denn dieses Investitionspaket für die Konjunktur?
Das spielt schon eine Rolle. Ohne diese expansiven finanzpolitischen Maßnahmen hätten wir ein noch niedrigeres Wirtschaftswachstum zu verzeichnen. Es fällt ein bisschen schwer, die Maßnahmen oder die Effekte überhaupt zu quantifizieren. Stichwort Verschiebebahnhof. Nicht alles, was jetzt aus den Sondervermögen finanziert wird, ist tatsächlich zusätzlich, sondern teilweise wird eben im Kernhaushalt etwas herausgenommen und in das Sondervermögen hineingesteckt. Und wenn ich das nur woanders buche, aber keine zusätzlichen Maßnahmen tatsächlich ergreife, dann hat das natürlich auch keinen volkswirtschaftlichen Effekt. Also das müssen wir erstmal abwarten, was die Bundesregierung genau umsetzt. Wir gehen jedenfalls davon aus, dass die faktischen Volumina deutlich kleiner sind als die Zahlen, die jetzt so genannt werden.
Ist es denn überhaupt gut, Investitionen, Wachstum auf Pump aufzubauen?
Investitionen, wenn es denn echte Erweiterungsinvestitionen sind, die kann man schon kreditfinanzieren, weil dann ja den Erweiterungsinvestitionen auch ein größeres, wir nennen das Produktionspotenzial in der Zukunft gegenüber steht, was auch zu zusätzlichen Steuereinnahmen führt. Das ist durchaus in Ordnung. Was wir aber sehen, ist eben, dass auch Konsumausgaben des Staates zunehmend mit Kreditausgaben hinterlegt werden. Viele der Maßnahmen, die die Politik jetzt ergreift, sind eben nicht investiver Natur. Das gilt auch für die Verteidigungsausgaben. Die sind zwar notwendig und man versteht auch, dass die kurzfristig nicht aus dem Kernhaushalt finanziert werden können, aber mittelfristig sollten die eben wieder in den Kernhaushalt zurückgeführt werden. Die sind nicht wachstumssteigernd.
Gerade im Beitrag, da wurde das schon kurz angesprochen, Sie und auch Ihre Wirtschaftskollegen, die raten ja zu Strukturreformen. Wie schnell müssen denn diese Reformen umgesetzt werden, damit sich dann auch kurzfristig beim Wachstum was bemerkbar macht?
Naja, am besten sofort. Wir haben ja kein Erkenntnisproblem.
In der Politik meist schwierig.
Wir haben keine neuen Probleme in dem Sinne, dass sie gestern oder vorgestern aufgetreten wären. Den demografischen Wandel, den konnten wir lange vorhersehen. Der Krieg in der Ukraine, der dauert jetzt auch schon etwas länger. Und die US-Zollpolitik wird auch noch auf absehbare Zeit weiter schwierig bleiben für Europa. Also die Probleme sind nicht komplett neu. Und die deutsche Wirtschaft und die deutsche Wirtschaftspolitik, die müssen sich darauf einstellen. Und je schneller das geht, desto besser. Alles, was jetzt gemacht wird mit einfach nur Geld ins Schaufenster stellen, das kann kurzfristig stimulierend wirken. Wir nennen das ja, und der Titel unseres Gutachtens ist Finanzpolitik kaschiert Wachstumsschwäche. Also das wird ein bisschen übermalt, aber darunter rostet es weiter.
Das Ziel, das ist ja und das muss ja auch sein, dass die deutsche Wirtschaft wieder richtig dasteht, nicht auf wackeligen Füßen, wie das jetzt heute formuliert würde. Müssen wir uns da auf einen sehr langen Weg einstellen, bis sich die deutsche Wirtschaft wieder erholt hat?
Ja, die Maßnahmen müssen schnell ergriffen werden, aber bis sie dann wirken, wird einige Zeit vergehen. Das gilt bei allen strukturpolitischen Maßnahmen. Da müssen wir von langen Wirkungsverzögerungen ausgehen. Aber sie haben auch Vorzieheffekte. Es ist jetzt erstmal wichtig, die Erwartungen auch in der Wirtschaft zu stabilisieren. Gestern der neue IFO-Geschäftsklimaindex, der gestern wieder veröffentlicht worden ist, ging ja auch erstmal wieder runter. Mhm. Und was die Unternehmen von der Zukunft denken, was sie erwarten, das beeinflusst schon heute ihr Investitionsverhalten. Also es ist wichtig, sofort die richtigen Signale zu setzen zu mehr wirtschaftlicher Stabilität in der Zukunft, damit auch die Privatwirtschaft wieder anspringt.
Psychologie, das ist ein wichtiger Punkt in der Wirtschaft, das, was Sie ja da auch gerade angedeutet haben. Was müsste denn passieren, damit einfach auch wieder insgesamt eine bessere Stimmung auch da ist, dass man auch darauf vertraut, das kann wieder gut werden?
Ich glaube, die Akteure müssen das Vertrauen fassen, dass die Politik die Probleme erkannt hat und dass sie in der Lage und willens ist, daran zu arbeiten. Wir sehen ja unter der Ampelregierung auch, es deutet sich jetzt auch unter der neuen Konstellation an, dass eben viel Selbstbeschäftigung passiert, dass man sich nicht einig ist in verschiedenen Punkten. Das ist ein Problem. Also es wäre schon gut, wenn sich die Regierungskoalition im Klaren darüber würde, dass es wirklich Zeit ist, die Strukturmaßnahmen, von denen seit langem geredet wird, auch anzupacken. Und das sollte schnell gehen.
Und das sagt der IWH-Konjunkturchef Oliver Holtemöller. Und jetzt in den Themen des Tages noch nach Hamburg, wo es heute Nacht die ein oder andere Militärkolonne durch die Stadt geben wird. Denn die Bundeswehr übt dort für den Ernstfall. Elias Bartel über das größte Manöver in Hamburg seit Ende des Kalten Krieges. Red Storm, Bravo.
Ich stehe hier im Hamburger Hafen am Terminal Oswaldkai. Hinter mir laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Soldaten der Bundeswehr und Einsatzkräfte der Feuerwehr bauen ihre Geräte auf. Gleich beginnt hier ein Übungsszenario im Rahmen der Übung Red Storm Bravo. Geprobt wird ein Brand an Bord einer Schute, ein Frachtschiff, das mitten im Hafen Feuer gefangen haben soll. Die Feuerwehr rückt mit zahlreichen Kräften an, löscht und sichert, während die Bundeswehr parallel den militärischen Teil des Einsatzes übt. Die Kulisse hier wirkt eindrucksvoll. Löschschläuche werden verlegt, Atemschutztrupps rüsten sich aus. Daneben stehen Bundeswehrfahrzeuge und Soldaten in Einsatzuniformen. Es ist ein reales Hafenambiente, Kräne, Container, das Wasser direkt daneben und mittendrin ein Szenario, das im Ernstfall so oder so ähnlich eintreten könnte. Gerade eben ist auch der Kommandeur des Landeskommandos Hamburg, Kapitän zur See Kurt Leonards, per Hubschrauber hier gelandet. Mit dabei ist außerdem Hamburgs Innensenator Andi Grote. Beide wollen sich persönlich ein Bild von der Lage machen, den Ablauf beobachten und auch das Zusammenspiel der Kräfte. Auch Bürgermeister Peter Tschentscher hatte sich ursprünglich angekündigt, er musste aber wegen einer Flugverspätung leider absagen. Red Storm Bravo ist die größte Verteidigungsübung in Hamburg seit Jahrzehnten, seit dem Kalten Krieg. Bis Samstag wird hier Tag und Nacht trainiert, mit Militärkolonnen auf den Straßen, Hubschrauberflügen über der Stadt und verschiedenen Szenarien in Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr, THW und anderen Behörden. Ziel ist es, für den Bündnisfall vorbereitet zu sein, Truppenbewegungen abzusichern und gleichzeitig die Abläufe mit den zivilen Partnern zu erproben. Und genau das lässt sich hier am Oswaldkai beobachten. Zivil und Militär Seite an Seite, im Ernstfall müssen beide zusammenarbeiten und das probt Hamburg in diesen Tagen so realistisch wie möglich.
Und das waren die Themen des Tages.